So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode Nummer 66. Herzlich willkommen in der Abschlussstaffel für dieses Schul- und Kita-Jahr. Anlass für diese kleine Staffel ist die Idee, mal zurückblicken zu wollen auf das letzte Schul- und Kita-Jahr, beziehungsweise jetzt auf anderthalb Jahre Schwarz-Rot im Berliner Bildungswesen. Der Senat, ja, ist gerade so ein bisschen mit so einer kleinen Image-Kampagne unterwegs mit dem Titel Die Richtung stimmt. Das ist auch das, was man über das Bildungswesen sagt seitens des Senats. Ist natürlich immer schön, wenn der Senat so weit über seine Arbeit sagt, dass die Richtung stimmt. Die Idee ist jetzt in den nächsten knapp zwei Händen voll oder einem Dutzend Folgen mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren mal zu sprechen, wie die auf das Thema gucken, wie sie das sehen. Und heute sitzt mir gegenüber Frau Dr. Maja Lasic von der Berliner SPD-Fraktion. Hallo Frau Lasic. Ich
grüße Sie.
Ist insofern eine kleine persönliche Bemerkung, eine etwas besondere Folge, ein klein bisschen. Wir hatten damals die erste Aufzeichnung für diesen Podcast zusammen gemacht. Das wurde dann zwar am Ende erst Staffel oder Episode 7, aber es war tatsächlich die erste Aufzeichnung und ging zurück auf eine Unterhaltung, die wir mehrere Monate davor hatten, also Frau Lasic und ich, wo es ein bisschen um die Frage ging, wie kann man dann die Bildungsdiskussion in Berlin noch ein bisschen unterstützen und so, und irgendwann kurz danach fiel mir ein, man könnte ja einen Podcast machen. Insofern freue ich mich, dass es nicht nur die erste Aufzeichnung, die Episode Nummer 7 war, sondern auch die Episode Nummer 66. Jetzt habe ich aber genug geredet. Hallo und herzlich willkommen. Also, für die Auftaktstaffel oder für die Auftaktepisode dieser Staffel habe ich gedacht, ich frage mal den Koalitionspartner der CDU, die derzeit das Bildungsressort leitet. Ganz kurz zu Ihnen. Als wir uns damals zusammengesetzt haben, das war ziemlich genau vor 2 Jahren, da waren Sie gerade Lehrkraft. Da waren Sie aus dem Abgeordnetenhaus raus, sind dann zurück in den Lehrerinnenberuf, haben, glaube ich, im Wedding an der Schule gearbeitet.
Das ist richtig.
Und sind dann nach einem turbulenten Rücktritt im Bezirksamt Mitte und einem Neubesetzungsverfahren Stadträtin geworden.
Ja, das war ein bisschen verrückt alles. Also unser Gespräch damals im Podcast, das war im Juni, glaube ich, als wir das vorbereitet haben. Yep. Und das war so eins der letzten Gespräche, die ich geführt habe in voller Gewissheit, dass ich jetzt für immer Lehrerin bleiben werde. Und dann fuhr ich in Urlaub und dann weiß ich noch, das waren meine letzten Urlaubstage, als die Geschichte mit Herrn von Dassel hochkochte, und da dachte ich, oh, weia. Und da war klar, möglicherweise wird sich bald alles ändern.
Ja, und das war auch, also das war so die Eigenheit der Berliner Bezirkspolitik, ja, dass ein grüner Bürgermeister zurücktritt und die SPD ein Nominierungsrecht für ein Ressort hat.
Genau.
Aber da wollte ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Das war aber jedenfalls interessant, weil, wie gesagt, wir hatten dieses Gespräch im Juni. Und dann mussten wir aber nach dem Termin relativ schnell auseinander, sodass wir kein Foto mehr gemacht haben. Das haben wir dann ein paar Monate später gemacht. Und da zwitscherten es dann schon die Vögel von den Dächern, dass sie jetzt Stadträtin werden demnächst. Das war dann auch soweit. Und kurz danach saßen sie auf einmal plötzlich wieder im Abgeordnetenhaus.
Ja, das war noch genauso verrückt wie mein Eintritt ins Bezirksamt war, der Wiederholungswahl, die dazu geführt war, dass ich am Ende im Abgeordnetenhaus war. Am Ende sollte alles so sein, würde ich mal sagen. Aber ich möchte weder die Zeit in der Schule noch die Zeit als Stadträtin ehrlicherweise missen. Die machen einen besser.
Was haben Sie mitgenommen aus der Zeit als Stadträtin?
Als Stadträtin sehr viel. Vor allen Dingen sehr viel rund um das Thema Dysfunktionalität Berliner Bezirke.
Mhm, okay.
Das ist ein eigener Podcast. Ich glaube, heute sprechen wir eher über die Koalition auf Landesebene. Aber genau. Es gibt einen Unterschied, ob man von der Seitenlinie darüber spricht, wie hart es für die Berliner Bezirksverwaltung ist, oder ob man eine federführende Verantwortung für ein Amt hat, was einfach nicht weiß, wie es seinen Job bewältigen soll.
Genau, Sie waren ja damals auch Schulstadträtin in der Zeit oder Stadträtin für den Schulbau. Vielleicht eine kleine Empfehlung, ich glaube Episode Nummer 17 oder sowas, Dr. Thorsten Kühne, der heutige Staatssekretär für den Schulbau, der war damals ebenfalls Bezirksstadtrat, aber in Marzahn-Hellersdorf, der hat mir dieses Thema hier im Podcast mal so ein bisschen auseinandergenommen, die bezirklichen Eigenheiten im Schulbau. Wie auch immer, genau, und dann sind sie ins Abgeordnetenhaus zurück und haben sich dann mit ihrem Kollegen Marcel Hopp den SprecherInnenposten geteilt.
Genau.
Für die Bildung.
Ja, weil es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie man an sowas rangehen kann. Man kann versuchen, sich drum zu streiten, oder man kann sich überlegen, ist nicht genug für zwei Menschen da. Und wir dachten, es ist doch viel klüger, es zusammen zu machen.
Es ist auch ein riesengroßes Thema.
Ja.
Ein wirklich großes Thema.
Es ist genug Platz für beide.
Die eigentliche Einstiegsfrage. Die SPD hat jetzt 26 Jahre lang dieses Bildungsressort geführt, bis zur Übergabe sozusagen an die jetzige Senatorin. Das gab in den letzten Jahren, ich sag mal, diverse Kritik an Amtsführungen. Sind Sie froh, dass Sie das Ressort los sind?
Ja. Soll ich ausführen?
Ja, bitte.
Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen tatsächlichen Fehlern, die man macht und über die muss man sprechen. Und dann gibt es Herausforderungen, die kommen wahlweise von außen an einen heran oder sie sind einfach Herausforderungen, die damit zusammenhängen, dass man eine riesige Verwaltung leitet, die sehr schwer steuerbar ist. Das heißt, das sind drei verschiedene Blöcke, aber wenn eine Partei 26 Jahre die Verantwortung trägt, ist es für eine Stadt sehr schwierig zu unterscheiden, was denn von der Herausforderung, die wir gerade sehen, ist tatsächlich der Partei zuzuschreiben und den Entscheidungen, die die Partei trifft, und was sind Herausforderungen, die einfach nur mal da sind und die es zu bewältigen gibt. Und sagen wir mal, die Tatsache, dass wir jetzt eine andere Parteifarbe haben, wir werden jetzt auch tiefer einsteigen, die hilft dazu, einfach um zu merken, sozusagen in bestimmten Bereichen kochen wir alle nur mit Wasser. Manche Herausforderungen bleiben, auch wenn die SPD nicht mehr die federführende Verantwortung hat. Daher kommt bei mir so eine gewisse, sozusagen keine Schadenfreude, nicht mal ansatzweise. Wir tragen die Verantwortung gemeinsam, aber schon sozusagen so, wenn sozusagen da jetzt auch in bestimmten Bereichen Unmut jetzt auch wieder entsteht vor den Herausforderungen, von denen man steht, sozusagen, dann hoffe ich auch, dass es verbunden ist mit einer Erkenntnis auch, dass sozusagen so, dass die SPD nicht wirklich an allem schuld war, was es an Herausforderungen in dieser Landschaft gibt. An manchen sind wir schon schuld.
Zum Beispiel?
Das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise, tatsächlich an der Zagheit, wenn es um die Stringenz geht, wenn es um Leistungsorientierung geht. Also sozusagen so eine Nachverfolgung von Qualität im Unterricht. Also das heißt, wir sind sehr weit in die Breite gegangen, aber darüber, was von dem, was wir erreicht haben, hat tatsächlich Früchte erreicht, dass wir es mal besser machen können.
Und Sie meinen jetzt die Schulqualität oder die SchülerInnenleistungen?
Das lässt sich nicht voneinander koppeln, würde ich sagen. Also die Schulqualität misst sich ja daran, an dem Wissenszuwachs, was die Schülerinnen erreichen.
Klar, aber der Ansatzpunkt ist natürlich ein anderer. Also wenn ich sage, ich schaue jetzt mal, wie ist denn die Qualität der einzelnen Schulen, gehe ich da natürlich anders ran, als wenn ich jetzt sage, ich schaue mir einfach mal die Schülerleistungen an, weil in dem einen Moment untersuche ich quasi die Schule an sich, in dem anderen Moment schreibe ich Prüfungen, Tests für die Schülerinnen und Schüler.
Also ich behaupte, dass halt die Längsschnitte der Schülerleistung essentiell sind für die Messung der Qualität der jeweiligen Schule. Nicht als Momentaufnahme, sondern als Längsschnitt. Also eine Schule, die es nicht schafft, einen ordentlichen Wissenszuwachs zu erreichen in der Zeit, in der die Schüler bei sich sind, muss sich Gedanken um ihre Qualität machen.
Welche Instrumente wären da jetzt aus Ihrer Sicht sinnvoll, jetzt einzuführen oder zu verbessern oder nachzuschärfen? Also wir haben ja zum Beispiel auch immer wieder diese Diskussion, wie ist denn die Qualität bei den Grundschulen? Wie könnte man die Leistungsmessung bei den Grundschulen beispielsweise verbessern? Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel Vera 8, wo man guckt, wie sind denn so die Leistungen, aber das lässt sich ja dann auch nicht mehr rückkoppeln auf die einzelne Schule, auf die Grundschule, zu sagen, was ist da jetzt eigentlich gewesen?
Aber das Entscheidende ist, dass wir momentan noch über Momentaufnahmen sprechen. Mhm. Also keine der Vergleichsarbeiten, die wir machen, führt dazu, dass die Schule selber in der Lage ist, sozusagen ihre Schüler, die Kohorten im Längsschnitt zu begleiten. Und das wäre das Essentielle, zu sagen, sozusagen, was für einen Entwicklungssprung schaffen die Schüler im Zeitraum 1. bis zum Zeitraum 6. Klasse. Das heißt, es ist sehr schwer, den Punkt anzugreifen, was für einen Sprachstand haben die Schüler in der 1. Klasse. Also ich bin überzeugt, man muss mit den Schülern arbeiten, die da sind, ja. Und das sind die richtigen. Aber wie weit ich mit diesen Schülern komme, ist essentiell. Das muss gemessen werden können. Und die Schule muss sich das Ziel setzen, Stück für Stück mit ihren Kohorten besser zu werden.
Und das machen wir jetzt im Moment nicht.
Nicht ausreichend. Verstehe. Dazu müsste man, und das ist jetzt, wenn man darüber geht, was hat die jetzige Chor gemeinsam, was trennt sie, das ist einer der Bereiche, die man durchaus sagen kann, dass wir dies gemeinsam vorantreiben. Wir wollen strukturierter Vergleichsarbeiten einführen und die auch dazu dienen, um Qualitätsentwicklung in Schule voranzutreiben.
Okay. Jetzt sind wir so ein bisschen in so ein Nebenthema schon eingestiegen. Ich würde mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Also wie gesagt, der regierende Bürgermeister, man findet diese Kacheln auch bei Instagram, erklärt immer wieder zu den einzelnen Ressorts, die Richtung stimmt. Würden Sie das fürs Bildungsressort unterschreiben im Moment?
Ja, weil sozusagen die Richtung wurde ja auch nicht geändert.
Nicht?
Nee. Sagen Sie, wo sie geändert wurde im Vergleich zu vorher.
Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Mhm. Also ich habe mir auch nochmal Ihr Wahlprogramm angeguckt von 21 und habe auch nochmal so ein bisschen in den Koalitionsvertrag geguckt und habe dann nochmal geschaut, na, was passiert denn jetzt im Moment? Und habe bei so zwei, drei Punkte gefunden, die will ich jetzt aber nicht alle mit reinwerfen, weil sonst kriegen wir das nicht auseinandergedröselt. Genau. Was ich mich frage, die Sozialdemokratie hat für sich auch gesagt, die SPD in dem Moment in ihrem Wahlprogramm, uns ist Chancengleichheit wichtig. Mhm. Uns ist Diskriminierungsfreiheit wichtig. Ich habe auch gesehen, Diskriminierungsfreiheit findet sich im Grunde auch als Anspruch an die Bildung im Koalitionsvertrag nochmal. Sind wir da gerade auf dem richtigen Weg? Also ich sehe im Moment so zwei, drei Baustellen, wo ich das Gefühl habe, passt das gerade?
Wir haben mehrere Baustellen, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Stoßrichtung, die das gesamte Bildungssystem richtet sozusagen, und da sehe ich keine Veränderung zu dem, was vorher gemacht wurde, und sondern eine Fortführung der Entwicklung. Und dann gibt es einzelne Baustellen sozusagen, wo tatsächlich ein Unterschied innerhalb der Koalition ist. Aber wenn die CDU die Erzählung macht, jetzt klappt endlich Schulbau, habe ich für das nichts anderes als müdes Lächeln über, weil die komplette Struktur, auf die wir jetzt aufbauen, die ist seit 2016 soweit. Und so weiter. Das heißt, die Tatsache, dass wir die Qualität jetzt reformieren, Berli kommt und so weiter, ist eine Entwicklung, die ist unter der SPD eingeführt worden und wird jetzt weiterentwickelt und so weiter. Das heißt, egal welchen der großen Batzen wir anfassen im Bildungssystem, die das gesamte System anfassen, sozusagen so, sehe ich da keine massive Veränderung, nur eine Nachjustierung.
Okay, ich würde mir mal so ein, zwei, drei Maßnahmen raussuchen. Also Sie haben jetzt, sind auch im Moment in der Schulgesetzänderung, wo Sie verschiedene Themenbereiche anpacken. Ich nehme mal gleich als erstes diesen Punkt, die Neuregelung des Übergangs an die Gymnasien.
Ja.
Da hat man jetzt einerseits gesagt, wir nehmen diese Probejahre raus. Auf der anderen Seite hat man gesagt, man senkt im Grunde den Schnitt, den ein Kind maximal haben darf, um noch eine Zugangsberechtigung fürs Gymnasium zu haben. Der wurde jetzt von 2,7 auf 2,3 abgesenkt letztlich. Da habe ich mich gefragt, wie ist das? Also wir wissen ja auch schon seit langem, dass die Chancen für ein Kind im Bildungswesen eine bestimmte Laufbahn einzuschlagen sehr maßgeblich vom Elternhaus abhängig sind. Wie verträgt sich das mit dem Anspruch, eine Chancengleichheit herzustellen und auch eine Diskriminierungsfreiheit, die sich auch darauf bezieht, dass so ein Bildungsweg nicht vom Elternhaus abhängig ist? Wenn man sagt, man erschwert die Kriterien für einen Übergang an Gymnasium.
Ich weigere mich zu behaupten, dass der alleinige Wechsel an Gymnasien der heilige Gral ist, der zum Bildungserfolg führt. Mhm. Also das würde einfach den ganzen Bemühungen der letzten 15 Jahre oder wie lange die Schulstrukturreform her ist, widersprechen. Wir glauben, dass wir zwei Säulen haben, die gleichwertig sind. Und wir verändern jetzt den Zugang zu einer dieser beiden Säulen. Wir erschweren aber nicht den Zugang zum Abitur. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
Genau, also erstmal nur den Zugang zum Gymnasium.
Genau. Aber das ist nicht per se, also wenn Sie es unter dem Thema Chancengleichheit betrachten, das ist kein Beschneiden der Chancengleichheit, weil der Zugang zum Abitur ist nicht erschwert.
Genau, also die Kinder können ja am Ende dann noch über eine integrierte Sekundarschule, über Klasse 13 und so weiter zum Abitur gehen.
Was bei einem Schnitt von 2,7 auch der richtige Weg sein kann.
Nur die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, ist, wenn man jetzt sagt, man erhöht sozusagen die Kriterien und damit Kinder ans Gymnasium dürfen, dann hat man ja einen bestimmten Anteil an Kindern, der dann nicht mehr aufs Gymnasium kommt, der dann zusätzlich wieder bei der ISS landet. Mhm. Fand das total gute Schulform, ich war früher auch selbst Realschüler gewesen. Insofern steckt da jetzt keine Wertung drin. Sondern die Frage, die sich mir dann stellt, wenn ich es jetzt den Gymnasien ein bisschen einfacher mache, wie kann man dann oder was ist sozusagen die Stärkung für die ISS dann in dem Moment?
Also wir haben einmal, also die CDU und die SPD sind aus völlig unterschiedlichen Gründen an den Übergang siebte Klasse rangegangen. Hm. Wir haben anerkannt nach 15 Jahren Probejahr, dass das kein tragbares System ist in der Umsetzung.
Okay.
Also das heißt, wir betrachten es gezielt aus dem Blick der Rückläuferklassen, also der Schülerinnen und Schüler, die abgeschult werden. Ich hasse diesen Begriff, aber das ist der Begriff, der verwendet wird. Und wir wollen das den Kindern nicht mehr zumuten. Also unsere These ist, dass es besser ist, so den Cut zu haben und Übergang 6. zu 7. zu erfahren, dass man den Weg zum Abitur dann doch über eine ISS oder Gemeinschaftsschule einschlagen soll, statt ein Jahr an einem Gymnasium zu verweilen, abgeschult zu werden und dann danach zusammen in der Rückläuferklassen eingefärbt zu werden mit allen Herausforderungen, die das halt mitzuführt, sowohl für Schülerinnen als auch für Eltern. Das ist der Grund, warum wir kommen. Und dass man da immer noch eine Beschränkung haben muss. Also Probejahr war auch eine Beschränkung. Aber die war keine strukturierte Beschränkung, sondern dem individuellen Messen der Lehrkräfte im Guten wie im Schlechten überlassen. Also das heißt sozusagen, das war ein dysfunktionales System, was wir durch ein anderes System jetzt ersetzt haben, was rigider wirkt. Aber der Leidensdruck derer, die mutmaßlich abgeschult worden wären, wird kürzer sein. Also wir haben es aus der Sicht des Kindes betrachtet. Sie haben mich aber nach ISSen gefragt.
Genau. Also wie jetzt in dem Moment dann die ISSen an der Stelle gestärkt werden, die ja dann...
Die werden, also hier ist dezidiert, der Teilaspekt adressiert ausschließlich Gymnasien. Die Stärkung der ISSen kann ausschließlich aus der Logik der ISSen erfolgen. Wir werden jetzt im Zuge der Einbringung der Schulgesetzänderung Stärkung von Verbundoberstufen erreichen. Verbundoberstufen sind ehrlicherweise der einzige Weg, auf dem die ISS und Gemeinschaftsschule, die keine eigene Oberstufe haben, eine eigene Oberstufe bekommen können. Und diese werden gesetzlich gestärkt im Zuge dieser Änderung. Das heißt, diese Vision, dass alle Berliner Schulen zum Abitur führen, sollen auch mit dieser Gesetzesänderung dem Ziel ein Stück näher kommen.
Okay, ich würde jetzt tatsächlich aber noch bei der Mittelstufe bleiben wollen in dem Moment. Also die Kinder kommen ja dann, man hat jetzt auch gesagt, ne, einerseits wir ändern
aber
jetzt...
Aber wir sind bei der Mittelstufe. Die Durchmischung der ISSen, die hängt maßgeblich davon ab, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eltern sich für eine ISS entscheidet, ist erheblich höher, wenn diese ISS zum Abitur führt. Alle unsere Ergebnisse zeigen das. Das heißt, indem ich versuche, jeder ISS zu ermöglichen, zum Abitur zu führen, stärke ich die Mittelstufe der jeweiligen Schule. Das ist die Idee dahinter. Okay. Das heißt, es geht um den Übergang siebte Klasse, wenn ich eine Verbundoberstufe einrichte.
Okay. Ich glaube, ich meinte jetzt einen anderen Punkt in dem Moment. Wenn Sie, also die Regelung ist jetzt, wir setzen diesen NC runter für die Förderprognose, NC in Anführungszeichen für die Förderprognose. Die Aussage war aber gleichzeitig, wir beschränken jetzt diese Förderprognose auf drei Fächer. Deutsch, Englisch, Mathe. Also Deutsch, Mathe, erste Fremdsprache. Das heißt also, in dem Moment geben wir Schülerinnen und Schüler an die ISS, bei denen man sagt, die würden es aufgrund von Sprachdefiziten beispielsweise an einem Gymnasium nicht schaffen. Aber die müssen ja dann in der siebten Klasse an der ISS wiederum auch mitgenommen werden.
Aber die Geschwindigkeit ist eine andere.
Okay.
Also das heißt sozusagen, also ehrlicherweise ist es für mich keine Abwertung der ISS, sondern das Urvertrauen, das ich habe in die Säule der ISS und Gemeinschaftsschule, dass sie viel besser darin sind, zu differenzieren und ihre Schülerinnen und Schüler entsprechenden Potenzialen zu fördern.
Okay.
Also deswegen ist halt jemand, der, sagen wir mal, in den Kernfächern noch nicht das Niveau hat, sozusagen, um mehr oder weniger mit relativ wenig Begleitung zum Abitur durchzujagen, der wird sich einfach besser aufgehoben fühlen in einem System, was ihm mit seinen Stärken und Entwicklungspotenzialen besser gerecht wird.
Ist das Runterbrechen der Förderprognose auf diese drei Fächer sinnvoll?
Also das kam nicht von uns. Das ist, glaube ich, in der ganzen Stadt weiß jeder, dass das von der CDU kam. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich einfach ganz normal die normale Förderprognose bekommen. Nüchtern betrachtet ist ein perspektivischer Wechsel hin zu Vergleichsarbeiten, die dafür sorgen, dass wir mehr Standardisierung in der Bewertung haben, wird, sagen wir mal, die Volatilität der Förderprognosen gut ersetzen. Also das heißt, die Tatsache, dass jetzt an jeder Grundschule das Bewertungssystem ein bisschen anders ist, soll abgelöst werden von einem System von Vergleichsarbeiten, wo es mehr Standardisierung gibt. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise dann auch gerechter.
Das ist tatsächlich auch was ich von Schulleitungen immer mal wieder gespiegelt bekomme, dass die dann sagen, okay, wir haben hier Schülerinnen und Schüler übernommen, also jetzt weiterführende Schule, wir haben Schülerinnen und Schüler von der Grundschule übernommen, bei denen wir nicht nachvollziehen können, wie die an der Grundschule diese Noten bekommen haben.
Und das ist das, wo wir einfach sagen, also weswegen halt sozusagen die Einengung der Förderprognose auf die Kernfächer ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir im Laufe der nächsten Jahre sozusagen diese standardisierten Vergleichsarbeiten ausbauen werden und damit im Laufe der nächsten Jahre auch das Grundgerüst haben, um perspektivisch komplett von der Förderprognose weg hin zu den standardisierten Vergleichsarbeiten zu kommen.
Ist das noch für diese Legislatur geplant?
Nee. Nein. Nee, das dauert länger, bis es eingeführt ist. Deswegen, also sonst hätte man jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren jetzt diese Schulgesetzänderung eingeführt und dann gleich wieder reformiert. Dieses System, so wie es jetzt ist, soll über die Wahl hinwegtragen und dann wird die nächste Regierung in ihrer Weisheit das weiterentwickeln. Mhm.
Ich würde ganz gern ein kleiner Sprung, also wie gesagt, wir haben jetzt hier mehrere Themen drin. Ein Punkt, den Sie ja immer auch als SPD so ein bisschen nach vorne gestellt haben, war das Thema Inklusion. Mhm. Dazu haben Sie sich in Ihrem Wahlprogramm verhalten. Jetzt ging jetzt die letzten Tage ein bisschen durch die bildungspolitischen Kanäle, nenne ich es jetzt einfach mal, dass die SPD jetzt in der Köln Förderzentrum aufmachen möchte. Also da gibt es wohl auch einen Antrag in der BVV. Passt das dazu, zu diesem Anspruch von Inklusion?
Wir können nicht von einem Förderzentrum ausgehen und die Inklusionsfrage aufmachen. Ich fange mal 2 Schritte vorher an.
Also für mich widerspricht sich das.
Nee. Also so, wenn man mit den Praktikern spricht, also das heißt, ein komplettes Umstellung auf Förderzentren würde dem inklusiven Gedanken widersprechen, ja. Sozusagen, das sehe ich aber nirgendwo in der Stadt. Sehe ich auch bei der CDU nicht. Unsere Erfahrung, ich kenne das spezifische Beispiel, kenne ich jetzt gar nicht. Was für ein Förderzentrum ist das denn?
Moment, ich klus raus.
Wenn ich können mal, wir gleich. Also, aber ich kann vielleicht.
Ich habe es auf dem Telefon, die liegt aber gerade unterm
Aufnehmen. Genau, also das heißt, es gibt einmal die grundsätzliche Herangehensweise an das Thema Inklusion, wo man das Regelsystem Stück für Stück ertüchtigt, um inklusiver zu werden. Und da haben wir riesige Baustellen. Zum Beispiel, es ist auch kein Geheimnis, dass der Referentenentwurf vom Herbst und der Referentenentwurf, der in Rat der Bürgermeister gegangen ist, beim Bereich Inklusion komplett unterschiedlich aussehen. Und das liegt daran, dass wir zwischen diesen beiden Entwürfen verhandelt haben innerhalb der Koalition. Und das heißt, verschiedenste Versuche, die im ersten Entwurf, im Referentenentwurf drin waren, angefangen vom Nachteilsausgleich über der Schulpflicht oder was auch immer, wo man versucht hat, stückweise die Thema Inklusion erodieren zu lassen, haben wir wieder zurückgenommen und auf den Stand zurückgeführt, der eben vorher schon gesetzlich von uns verankert war. Das deckt sich komplett mit unserer grundsätzlichen Herangehenslinie, dass wir immer weiter Inklusion vorantreiben wollen. Aber wir denken vom Kind aus. Und wir dürfen nicht die Tatsache leugnen, dass wenn Familien sich eine Beschulung an einem Förderzentrum auch wünschen, dass dies auch zum Gesamtangebot dazugehört.
Aber setzt das nicht dann in dem Moment nur voraus, also wenn ich jetzt, also Sie haben es jetzt sozusagen impliziert, dieses Elternwahlrecht.
Ja.
Aber setzt ein Elternwahlrecht nicht auch voraus, dass es auch wirklich eine Wahlmöglichkeit gibt? Also dass da 2 Systeme nebeneinander stehen in dem Moment, die mir die gleiche Möglichkeit bieten.
Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Und deswegen sozusagen ist die Debatte rund um Errichtung von Förderzentren nicht hilfreich, weil es einfach noch sehr lange dauern wird, bis unser Regelsystem so weit ist, dass er in der Breite für sämtliche Facetten des Förderbedarfs tatsächlich ein gleichwertiges Angebot anbietet. Das tut es aktuell nicht.
Aber braucht man dann, also bedeutet das dann, dass man wirklich neue Förderzentren braucht?
Also ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich mit den Zahlen auseinandergesetzt haben. Unser System bricht gerade komplett auseinander. Also das heißt, wir haben einen eklatanten Druck, gerade im Bereich GE, sozusagen so, dass ich nicht sehe, wie man ohne zusätzliche Förderzentren dort, wo es angebracht ist, überhaupt zurechtkommt. Also so, das ist sozusagen, das sage ich jetzt auch aus der Erfahrung als Stadträtin, wo ich nicht gewusst hätte, wohin mit meinen Kindern. Und so zu tun, als ob diese Kinder besser aufgehoben wären im Regelsystem, sozusagen inklusive der Belastung. Also unser Regelsystem ist ja in Teilen höchst inklusiv, jenseits der eigenen Belastungsgrenze. Und deswegen ist halt, finde ich, ist halt so ein Gleichschritt, wo man versucht, dieses System weiterhin im Laufen zu erachten, aber dort, wo es angebracht ist, das Ausweichen auf ein Förderzentrum weiterhin zu ermöglichen, gehört dazu. Und wenn wir uns jetzt aus politischen Gründen gegen weitere Förderzentren versperren, erhöhen wir nur Druck, weiter Druck im Regelsystem, was der jetzigen Belastung nicht standhalten kann.
Dann frage ich erstmal ganz naiv, also mir ging es jetzt nicht um meine Interpretation der Zahlen, sondern um Ihre Einschätzung dazu. Aber wäre dann nicht sinnvoll, diese Energie, die man jetzt sozusagen in die Schaffung eines neuen Förderzentrums beispielsweise steckt, ins Regelsystem zu stecken?
Nee, also da verkennen Sie sozusagen, was dafür notwendig wäre und was aktuell gestemmt werden kann. Sozusagen die personelle Ausstattung und die räumliche Ausstattung im Regelsystem in der Breite so weit hochzufahren, das heißt alles so, da ist halt einfach eine Unterscheidung, wenn ich weiß gar nicht, was in einem Förderzentrum, gehen wir mal vor 300 Kindern aus, wenn wir die splitten aufs Regelsystem, wie viele Regelstandorte parallel ertüchtigt werden müssen, die werden ja parallel ertüchtigt, soweit es geht, aber sozusagen in den kommunizierenden Röhren, die wir haben, kann das eine das andere nicht ersetzen.
Und das wäre jetzt auch nicht möglich, das über inklusive Grundschulen beispielsweise mit Förderschwerpunkt aufzufangen?
Die weiter auszubauen, sozusagen wäre etwas, was ich jederzeit befürworten würde. Aber das ist eine reine Exekutivausgabe. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sozusagen so eine inklusive Beschulung verbunden ist mit zusätzlichem Personal, mit zusätzlichen Räumen an Regelstandorten, während wir zeitgleich an Regelstandorten auch nicht die Kapazitäten haben. Und jenseits, also fast an jedem Standort, den ich kenne, sozusagen so der halbwegs durchmischt ist, komplett jenseits der aktuell bemessenen 4 Kinder mit Förderbedarf sind. Also sozusagen meine normalen ISSer oder Grundschulen in herausfordernder Lage, die haben alle 10, 12, 14 Kinder mit Förderbedarf jetzt schon in der Klasse drin. Und das heißt, sich in einem Förderzentrum zu versperren, während sozusagen das andere System jetzt schon mehr als genug inkludiert, sozusagen so, da frage ich mich, denkt man in dem Moment vom Kind aus? Oder führt man eine abstrakte Debatte?
Ich finde die gar nicht so abstrakt, ehrlich gesagt. Weil am Ende, also klar, die Frage ist natürlich, wo kommen die Ressourcen her? Aber am Ende sagt man ja auch, das einzelne Kind, was gern inklusiv beschult werden möchte, aber halt eben keinen Platz hat.
Aber Sie gehen davon aus, dass diese Kinder im Förderzentrum alle inklusiv beschult werden müssen. Das ist nicht meine Erfahrung.
Nee, eben genau deswegen. Also Inklusion bedeutet ja in dem Moment auch, dass ein Kind sozusagen nicht segregiert wird von der Gesellschaft, die meinetwegen in seinem Einzugsgebiet üblicherweise wohnen würde.
Vorausgesetzt, er will das. Ein Kind, was inklusiv beschult werden will, sozusagen darf auch jetzt qua Gesetz dafür kämpfen, dass es inklusiv beschult wird. Punkt. Das ist sein Recht. Deswegen haben wir nach wie vor das Elternwahlrecht und schwächen es nicht. Aber sozusagen, wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass es genug Familien gibt, die ein anderes System mit einer anderen Art von Betreuung für sich und für das eigene Kind aus den richtigen Weg anerkennen.
Was ich nur tatsächlich immer wieder höre, gerade wenn man halt über die Frage von Inklusion spricht, ist natürlich der Punkt UN-Behindertenrechtskonvention, die einfach sagt, ein Kind hat einen Anspruch auf eine inklusive Teilhabe an der Gesellschaft. Kann man da dann sagen, wir stellen das Elternwahlrecht darüber sozusagen?
Über das ist eine abstrakte Debatte für mich und ich bin auch Mutter sozusagen, so bin ich verantwortlich, bis er hoffentlich irgendwann erwachsen ist, dafür in seinem Sinne zu denken. Also so, und ich muss an jedes Elternteil erstmal, bis das Gegenteil bewiesen ist, davon ausgehen, dass dieses Elternteil von seinem Kind aus denkt, und zwar am besten. Deswegen ist halt diese Frage, die Sie stellen, die kann ich nicht mit sozusagen so, kann ich gar nicht so dem gegenüberstellen, weil ich muss von der These ausgehen, dass die Eltern vom Kind aus denken, und zwar am besten vom eigenen Kind aus. Und dort, wo es nicht möglich ist, ist nochmal, die Sonderfälle gibt es immer. Aber in der Regel gehen wir davon aus, dass die Eltern diejenigen sind, die am besten wissen, was für ein Kind gut ist.
Okay, und da würden Sie jetzt sagen, um die Klammer zu schließen zu dem Thema, dass das sozusagen eine Fortschreibung der bisherigen Senatspolitik ist.
Genau. Das ist es auch. Also das ist keine Umkehr. Sozusagen wir finden das ja nicht glorreich, aber wir müssen einfach anerkennen, dass wir in Marzahn-Hellersdorf riesige Kohorten an neuen Kindern mit GE haben, derer wir nicht Herr werden, die nicht die einfach die Potenziale des Regelsystems komplett sprengen. Die haben wir in Mitte auch. Das habe ich halt federführend verantworten müssen. Irgendwie, keine Ahnung, als ich ging, hatten wir noch 6, 7 Klassen an GE-Kindern, wo wir gar nicht wussten, wohin mit den Kindern. Und Neukölln hat offenbar dieselben Probleme auch auf der bezirklichen Ebene. Also das heißt, das ist unsere Realität gerade, dass sozusagen unsere Möglichkeiten, inklusiv zu beschulen und dem Kind gerecht zu werden, sind nicht mal ansatzweise an dem Punkt, dass wir es schaffen können, ohne Förderzentren zu leben. Und das ist kein Unterschied zu dem, was vorher war. Also das war, die Debatte hat man 2021 genauso mit Förderzentren an anderen Stellen in der Stadt.
Okay, dann würde ich jetzt ganz gerne zu einem Teilaspekt springen, den Sie jetzt schon mal reingegeben haben. Die Frage der Lehrkräfte. Also wir wissen ja seit Jahren, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Das ist auch nichts, was sich jetzt irgendwie innerhalb einer Legislatur beheben lassen wird. Was ja aber tatsächlich immer wieder in der Diskussion ist, ist die Frage der Verteilung der Lehrkräfte im Land Berlin. Haben Sie das Gefühl, dass da im Moment noch passiert in dem Kontext?
Nee, aber ich bin da auch in jedes Mikro, was mir untergehalten will, inklusive Ihres, sage ich, dass das einer der Punkte ist, wo wir uns nicht einig sind innerhalb der Koalition. Also das sozusagen, wir haben ja das aktuelle Schreiben der Senatoren, was, glaube ich, zeigt, dass man noch nicht ausreichend darauf achtet, was eigentlich unsere Schulen in herausforderndem Umfeld wirklich brauchen. Und sozusagen, und das wurde jetzt in einem Schreiben wurde halt angekündigt, dass pauschal an allen Schulen halt Stunden aus dem Profilbereich 2 gekürzt werden, was dazu führt, dass wir ungefähr 300 VZEs, also 300 Stellen weniger uns fehlen. Also von den Stellen, die uns fehlen werden, werden das durch das Streichen der Profilstunden weniger fehlen. Das heißt, jede Stunde besetzt ein bisschen weniger und dadurch kommen wir ein bisschen zu einer anderen Verteilung in der Stadt. Das ist aber sozusagen ein sehr strittiges Instrument. Ich glaube, man könnte viel kreativere Instrumente wählen, um dasselbe zu erreichen. Eben um diese 300 VZEs sozusagen abzuschmelzen, das ist das eigentliche Ziel. Und sozusagen, und das, was ich aber permanent kritisch bewerte, das entbindet uns nicht von der Pflicht, voll ausgebildete Lehrkräfte, deren Verteilung innerhalb der Stadt zu steuern. Das ist nicht dasselbe. Reduktion vom Fehl ist was anderes als Verteilung von voll ausgebildeten Lehrkräften. Das heißt, auch wenn weniger Stellen fehlen in Marzahn, kommt es immer noch drauf an, wer sitzt auf diesen Stellen in Marzahn. Und momentan sitzen da, also ich habe schriftliche Anfragen gestellt, sozusagen, die einfach belegen, sozusagen, wir haben da Standorte, sozusagen, wo sagen wir mal von 100 Stellen sind 20 besetzt mit voll ausgebildeten Lehrkräften. Und dann kommen irgendwie noch 10 Quereinsteiger dazu und das war's. Rest ist dann was auch immer. Also so, ich will die Menschen nicht abwerten, aber da sind wir so weit weg davon, dass es einen gesunden Kern Lehrkörper gibt, der dann die neuen Lehrkräfte mitnimmt, sozusagen, dass wir ohne Steuerung werden wir aus diesem Defizit nie rauskommen.
Ja, genau. Und das Problem haben wir ja tatsächlich in einigen Bezirken, also nicht nur Marzahn-Hellersdorf, sondern generell in Bezirken, Randlage.
Entschuldigung. Genau, Randlage kann man ansprechen. Randlage und soziale herausfordernde Lage, wenn die beiden Faktoren aufeinandertreffen, dann ist es besonders hart.
Also ich sehe das auch zum Beispiel in Neukölln und Spandau, da ist es ja nicht sehr viel anders beispielsweise. Was mich interessieren würde, also wir haben dieses Schreiben letzte Woche bekommen und es gab ja dann auch tatsächlich ein bisschen Aufhebens darum um das Thema, wie ich persönlich finde, auch zu Recht. Es gab dann verschiedene Presseartikel dazu, es gab verschiedene Verlautbarungen dazu. Ist Ihnen bekannt, ob da mal ein Iststand erhoben worden ist, wie diese Stunden eigentlich verteilt sind im Stadtgebiet, in welchen Schulen?
Was meinen Sie, jede Schule hat einen Anspruch auf diese Stunden?
Ja, also die Schulen beantragen ja diese Stunden aus Profilbedarf 2 bei ihrer Schulaufsicht und die Schulaufsicht sagt dann, ihr bekommt so und so viele Stunden. Aber wo diese Stunden im Einzelnen liegen?
Nee, ich glaube, es geht weniger darum, wo die Stunden liegen. Es geht vielmehr darum, was mit den Stunden gemacht wird. Da ist das Potpourri groß und da wird der Schmerz erst jetzt sichtbar. Das heißt, es geht, glaube ich, weniger um die Quantität. Die ist, glaube ich, relativ breit gestreut, relativ gleichmäßig über die Stadt, weil so gut wie keine Schule wird darauf verzichten, diese Stunden in Anspruch zu nehmen. Es geht vielmehr darum, was wurde damit gemacht. Und da ist das Potpourri gerade in diesem Bereich groß. Aber das meiste von dem, was damit gemacht wurde, fällt unter dem Block Qualitätsentwicklung im weitesten Sinne. Also das heißt, entweder hat man damit dann Teilungsunterricht, welche Art und Weise auch immer gemacht, oder wenn man kreativer war, hat man tatsächlich Schulentwicklungsprozesse damit angeschoben. Jedenfalls floss das immer in die Schulverträge der jeweiligen Schulen rein. Wie soll überhaupt zukünftig ein Schulvertrag sinnvoll eingehalten werden, wenn diese Stunden einfach weg sind, ist mir schleierhaft.
Ich frage jetzt deshalb, also ja, das ist sozusagen das Inhaltliche, was passiert eigentlich mit diesen Stunden, wie gehen die Schulen damit um, wofür nutzen sie sie? Ich habe tatsächlich, nachdem dieses Schreiben kam, weil ich habe mich wirklich gefragt, wo fallen diese Stunden jetzt weg, in welcher Art von Schulen mindert das jetzt die Qualität? Habe ich mit einer Reihe von Schulleitungen auch gesprochen und habe da sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, was sozusagen diesen Profilbedarf 2 angeht. Mhm. Das gab Schulen, die gesagt haben, uns bricht da gerade was weg an der Stelle, wenn uns diese Stunden verloren gehen. Und mir wurde aber zum Beispiel auch von zwei Schulen gesagt, das betrifft uns gar nicht, weil wir einfach generell so wenig Personal haben, dass es komplett egal wäre, ob wir diesen Profilbedarf 2 jetzt irgendwie abrufen oder nicht.
Ja, aber
nicht,
das
weil
ist
wir
zu
diese,
kurz gedacht.
Wir haben es ja eh nicht.
Genau, also das, was diese Schulen, also es gibt ja, das heißt, diese Schulen haben diese Stunden auch. Mhm. Also die haben sie in ihrem Portfolio. Und die sagen einfach nur, ich habe irgendwie an sich 70% sozusagen so, und ob jetzt meine Lücke 70 bis 100 ist oder 70 bis 105 ist, who cares?
Genau.
Und das, was aber dazu ist, dass diese Streichen ja nicht gedacht, das Streichen führt dazu, dass zum Beispiel eine Schule, die bisher Profilstunden und andere Sachen alle ausgeschöpft hat, wird jetzt früher gekappt. Mhm. Und dadurch kommt es sozusagen zu einer Verschiebung der Verteilung der Lehrkräfte. Das heißt, diese Schule kann weniger nachbesetzen, als sie nachbesetzen würde, wenn sie immer noch diese Stunden hätte. Also wird sozusagen es zu einer Verschiebung der Lehrkräfte auf andere Schulen kommen. Also der
Logik rein rechnerisch zumindest.
Rechnerisch, genau. Mhm. Sozusagen. Und das, was ich aber sehe, deswegen diese grundsätzlich, dass wir irgendwo, sagen wir mal, die Menge an Stunden, die im System drin sind, dass man die reduziert, diese Zielsetzung verstehe ich. Die wurde nicht mit uns besprochen, aber wenn sozusagen so, aber ich verstehe, dass man grundsätzlich an die Gesamtausstattung mit Stunden an der Schule rangeht. Das, was ich aber überhaupt nicht befürworte, ist, dass man ohne jeglicher Rücksprache mit den Praktikern sich für einen Bereich entschieden hat, gesagt sozusagen, wir kappen das jetzt. Das ist, wenn ich mal schmunzeln sagen darf, das ist auch SPD-Senatorinnen nicht gelungen, sozusagen sowas zu machen ohne Rücksprache, ohne dass es danach einen Aufschrei gab. Deswegen erwarte ich ihn jetzt ehrlicherweise auch.
Also tatsächlich gab es ja auch diese Stellungnahme von Schulleitungsverbänden und dem Landeselternausschuss, ging jetzt noch nicht rum. Ich glaube, ich packe es einfach auch nochmal in die Shownotes drunter. Die im Grunde ähnliche Punkte angeführt haben. Also diesen Umstand, wir können jetzt, ne, dass Schulen nicht niemand mehr einstellen können, weil jetzt plötzlich diese 100% erreicht sind durch diese Kürzung. Und dass man nicht davon ausgeht.
Aber es gibt einen Unterschied. Also, das heißt, ich bin da nicht auf derselben Position wie die Schulleiterverbände.
Ich sage
also
nur dieser eine Punkt sozusagen.
Genau, also das, was ich bereit bin auszuhalten, ist, wenn eine Schule, die jetzt momentan 103% Ausstattung sagt, ja, sozusagen, ich kann jetzt zukünftig nicht mehr 103% Ausstattung haben, sondern nur 100%, sage ich ja, sorry. Aber sozusagen so, das ist jetzt deine Solidarität, die du mittragen musst. Also das heißt, dass an sich eine Schule weniger einstellen kann, das finde ich ehrlicherweise angesichts der Not, in der wir sind, angemessen. Was ich aber nicht teile, ist, dass wir als politisches System, sozusagen in diesem Falle die Senatorin, für die Schulen entscheiden, was sie zu kürzen haben. Das widerspricht der eigenständigen Schule. Es hätte elegantere Wege gewesen, wo man im Sinne der Flexibilisierung der Stundentafel diese Stunden wegnimmt, aber den Schulen die Entscheidung überlässt, wie sie innerhalb des eigenen Systems möglichst schonend kürzen, statt dass ich das für sie entscheide. Jede Berliner Schule funktioniert anders. Es ist nicht mein Job, das für die Schule zu entscheiden, was sie kürzt.
Das heißt, das wäre, also Sie wären jetzt an die Stundentafel rangegangen stattdessen?
Haben wir letztes Jahr schon gesagt, sozusagen so. Das heißt, wir hätten nicht jetzt stumpf gesagt, wir kürzen jetzt, um mal was Banales zu sagen, wir kürzen jetzt Politik und holen uns die Stunden her, sondern man kann ja Stundentage flexibilisieren, heißt, man schafft eine Deckungsfähigkeit zum Beispiel zwischen diesen Profilstunden und anderen Blöcken und sagen wir mal Navi und Gewi, um mal drei Blöcke zu nehmen, die gewissermaßen flexibel agieren, und man sagt, okay, irgendwo aus diesen drei Blöcken zusammen nehmen wir euch die Stunden, die jetzt halt weggenommen werden, und ihr schaut angesichts eurer Personalausstattung, aber ihr müsst so und so viele Stunden müsst ihr machen.
Ja.
Sozusagen das Mindeste, aber sozusagen so, ihr könnt gegebenenfalls etwas weniger, auch Unterricht, also da, wo ihr sowieso das Gefühl habt, das passt nicht ganz zu unserem Profil, ein bisschen weniger, ohne dass wir für euch entscheiden, wie viel es denn ist. Und sozusagen, und dafür ist eine Schule, für die diese Profilstunden extrem wichtig sind, können die Profilstunden aufrechterhalten. Und so haben wir die Entscheidung den Schulen weggenommen.
Was spricht dagegen, das so zu machen?
Das weiß ich nicht. Das werde ich die Senatorin auffragen. Hätte sie mit mir gesprochen, hätte ich sie vor dem Schulleiterbrief dasselbe gefragt. Aber sie hat nicht mit uns gesprochen.
Okay, also da wird es noch eine Diskussion geben. Das Thema Lehrkräfteverteilung, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, ist ja sowieso ein Generelles. Jetzt hatte die vorherige Senatorin, Frau Busse, hatte da eine Entscheidung zu getroffen, die hat die jetzige Senatorin dann doch relativ zeitnah nach Amtsantritt wieder zurückgenommen.
Genau, innerhalb von einem Monat wurde es wieder einkassiert.
Wo sehen Sie die Lösung? Um ein Lehrkräfteverteilungsproblem.
Ach, das ist ja schon Lösung, aber ich finde sozusagen, ich hätte es zumindest versucht, so wie Frau Busse es versucht hat. Die hat es auch in Rücksprache mit uns auch gemacht. Also das heißt, mir leuchtet das überhaupt nicht ein, dass, sorry, Beethoven-Gymnasium, aber dass zum Beispiel Beethoven-Gymnasium 6 Referendare direkt in die Feststellanstellung übernehmen darf, während wir an irgendeiner Schule, egal ob in Spandau oder in Marzahn-Hersdorf, keine einzige voll ausgebildete Lehrkraft bekommen. Das leuchtet mir nicht ein. Beethoven wird es überleben, wenn nicht jeder liebgewonnene Referendar an seiner Schule bleibt. Die werden weiterhin eine gute Schule sein. So, okay. Und andere Gymnasien auch. Also das heißt, da ist die Gerechtigkeit unter den Schulen. Also das heißt, dieser Vorschlag, der gemacht wurde, sozusagen, es gibt keine automatische Übernahme an dem Standort für Referendare, sondern die bekommen natürlich eine Zusage, dass sie weiter im System bleiben dürfen. Aber wir entscheiden, an welche Schule sie kommen. Das erachte ich nach wie vor als den richtigen Weg.
Okay, ich war mir damals nicht sicher, ob dieses Modell, was noch unter Senatorin Busse eingeführt worden ist, ob das nicht ein bisschen zu grob ist. Also um es ein bisschen zuzuspitzen, möglicherweise sagen Sie mir jetzt, es war differenzierter, aber was bringt es in einer Grundschule in einem x-beliebigen Bezirk, wenn an einem Gymnasium in einem x-beliebigen anderen Bezirk keine Lateinlehrkraft anstellen kann?
Nee, gar nichts, aber das betrifft ja gleichermaßen Referendare an Grundschulen in Stegel-Zehlendorf. Mhm. Also okay. Das heißt sozusagen, ich versuche nicht mit Grundschullehrkräften, also mit Lateinlehrkräften aus Steglitz Grundschuldefizite in Marzahn zu kitten, aber es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wir nicht schulartenkonform genug Lehrkräfte im System drin hätten, um für etwas gerechtere Verteilung zu kommen. Und das ist also als das, was wir jetzt aktuell haben, das bringt eine Menge.
Weil die Argumentation dagegen war ja damals, die gehen nach Brandenburg.
Ja, genau. Dieses Argument wird man uns immer vor uns hertragen, das will ich sehen.
Okay. Themensprung. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Das war jetzt dann sozusagen eine Verlautbarung des regierenden Bürgermeisters und auch eine Verlautbarung der CDU-Fraktion. Ich zitiere mal ganz kurz. Die Vorschule, die nun Kita Chancenjahr heißt. Ist Ihnen bekannt, dass Sie eine Vorschule eingeführt haben?
Also ich weiß, was wir machen, sozusagen so. Wir führen und entwickeln weiter das System der Sprachförderung im Kita-Bereich über den Paragraphen 51, was wir vor 10 Jahren, noch vor meiner Zeit, eingeführt haben. Sozusagen, das entwickeln wir jetzt weiter. Eine Vorschule haben wir meines Wissens nicht eingeführt.
Also nur ganz kurzer Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, Episode 51 mit Staatssekretär Lieke, da haben wir über die Kita-Chancen ja gesprochen. Nur wie gesagt, mir war jetzt nicht bewusst, dass das eine Vorschule ist. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe auch gedacht, so.
Ich sage nach wie vor, dass
die SPD keine Vorschule sagt, ist. Wollen sie ja nicht, ne?
Nee, genau. Also es ist auch, also objektiv, sorry, aber das ist, sagen, wenn Herr Lieke jetzt hier irgendwelche Stempel dran sitzt, dem kann ich nur schulterzuckend zugucken. Wir haben bereits ein System, mit dem Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben, Kitas zugeführt werden. Das ist der Paragraph 51. Sozusagen, über den es eine verbindliche Sprachstandfeststellung mit 4,5 Jahren gibt, die danach in einer Kita-Pflicht mündet. Das ist nichts Neues. Das, was klugerweise Herr Lieke jetzt eingeführt hat, ist die proaktive Versendung von Gutscheinen. Aber das ist keine Einführung des einer Vorschule, sondern das ist einfach Weiterentwicklung eines Systems, was schon da ist. Also man muss schon so nüchtern auf das System schauen, um halt zu durchblicken, wenn jemand ein anderer Stempel auf dasselbe System packt, zu sagen, das ist kein neues System, das ist immer noch dasselbe.
Glauben Sie, dass die Maßnahmen ausreichen werden?
Also ich bin auf jeden Fall bereit, ihm eine Chance zu geben, das mit diesen Gutscheinen. Also tatsächlich war der Hauptknackpunkt bisher nicht auf der Gesetzesebene, deswegen verändert sich jetzt auch kaum was auf der Gesetzesebene, sondern tatsächlich in der tätigen Praktik die Errichtung der notwendigen Plätze und das Erreichen der betroffenen Familie. Wenn dieses proaktive Versenden der Gutscheine ein Schritt nach vorne ist, freue ich mich drüber. Aber an der Arbeit der Kitas mit diesen Kindern wird sich rein gar nichts ändern.
Ja, also man kann nur tatsächlich hoffen, dass die Kinder dann auch kommen.
Es geht darum, dass sie kommen. Das ist der einzige Knackpunkt, der sozusagen, wo, glaube ich, jeder Mechanismus, der dazu führt, dass mehr Kinder in die Kita kommen, ist ein willkommenes Instrument. Und das ist das, was Herr Lieke jetzt versuchen will. Und das begrüße ich, sozusagen so die Frequenz zu erhöhen. Aber der führt kein neues System ein.
Wo ich tatsächlich gespannt bin, also ich habe ja jetzt auch keine Glaskugel, irgendwie, wo man reingucken kann, aber ich bin tatsächlich gespannt, ob das wirklich so eklatant viele Kinder mehr sozusagen ins System reinholen wird.
Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube es ehrlicherweise nicht maßgeblich, aber ein Versuch ist es wert. Also deswegen, also wir werden uns dem nicht versperren, aber sozusagen wir würden uns versperren, wenn wir jetzt irgendwie Vorschulen in echter Form oder was auch immer, das wäre dann eine echte politische Debatte, aber wir haben hier keine politische Debatte, sondern einen Versuch innerhalb des Systems mehr Menschen zu erreichen, das kann man nur begrüßen.
Okay. Welche Hürden müsste man gegebenenfalls noch abbauen aus Ihrer Sicht? Also das hat ja Gründe, warum Kinder, warum Eltern sagen, sie geben ihr Kind nicht in eine Kita, gerade in den Milieus, wo halt einfach wenig Deutsch gesprochen wird. Ich will jetzt nicht ganz so holzschnittartig arbeiten, aber wie könnte man diese Eltern noch erreichen?
Also ich glaube, da, also so, lynchen Sie mich nicht, aber sozusagen die Kita-Besuchsprozentzahlen, die wir haben, die belegen uns ganz deutlich, unser Problem sind nicht primär die Kinder, die gar nicht zu Kita gehen. Weil das ist ja nur ein Bruch, wo sind wir bei 97% Kita-Besuch oder was auch immer.
Im Stadtdurchschnitt.
Genau, ja. Im Stadtdurchschnitt und so weiter sozusagen. Das heißt, das ist nicht primär unser Problem. Unser Problem ist tatsächlich, dass dass die Kita-Besuch nicht stringent genug ist, sozusagen nicht klar strukturiert genug ist, als dass es tatsächlich zu dem notwendigen Sprachzuwachs mit sich führt. Das heißt, Familien, die ab und zu, also die zwar ganz regulären Kita-Gutschein haben, und auch eine Kita, zu der sie dazugehören, dann aber nur ab und zu das Kind vorbeibringen und das Kind gar nicht systematisch mindestens 5 Stunden am Tag in der Kita-Umgebung verbringt. Das erachte ich als den relevanten Teil des Problems. Ich habe da auch ein Fragezeichen, wie man dem Herr wird, weil ohne Pflicht sozusagen so geht da gar nichts. Sozusagen gleichzeitig scheue auch ich mich davor, noch mehr Verpflichtung da einzuführen. Was ein Weg wäre, ist tatsächlich eine systematische, aber da spinne ich jetzt rum, ich bin keine Kita-Politikerin, ich bin Schulpolitikerin, wäre eine systematische Sprachstandfeststellung für alle, sozusagen, also im Sinne von, also natürlich haben wir auch in Kita-Sprachstandfeststellung, aber die dazu führen würde, dass es gegebenenfalls auch unter den Kindern, die zu Kita geht, eine verpflichtende Reform des Kita-Besuchs, sagen wir mal, ab 4 Jahren gibt, wenn absehbar ist, dass das Kind die Sprache nicht beherrscht. Also das würde dem Ziel der Erreichung des Sprachstandes bis zur Schulpflicht gerecht werden. Das haben wir aktuell nicht.
Die Konsequenz daraus ist ja, dass die Kinder dann in der Grundschule landen mit den Defiziten, die sie haben. Passiert im Moment im Grundschulbereich genug, um diesem Problem Herr zu werden?
Was heißt genug? Also das ist auch so eine Frage, das können Sie doch weder, also, ja, niemand im Bildungssystem können Sie von genug sprechen. Wir werden alle sterben und es wird immer
wird
noch nicht genug sein.
Oder wird im Moment genug politisch getan, um
das Problem anzugehen? Wir entwickeln das System Stück für Stück voran. Also das heißt, ich würde jetzt diese komplette Umstellung der Qualitätssicherung, die von der Neuausrichtung von Berli ausgeht, sozusagen wird am Ende sich in der Qualität aller unserer Schulen am Ende niederschlagen. Und man kann es ja nur von oben herab entwickeln. Deswegen ist halt sowas wie sagen wir mal, zu versuchen jetzt von unten da rumzuschrauben, während eigentlich das System komplett neu aufgestellt wird, von oben nach unten, sozusagen wäre aus meiner Sicht auch falsch. Daher trage ich das jetzt durchaus mit. Wir haben jetzt das Gesetz für Funktionsstellen haben wir jetzt eingeführt und so weiter. Also das heißt, wir entwickeln schon auch Stärken und Grundschulen an ein paar Stellen weiter. Aber das Entscheidende ist, sozusagen gibt es ein System der Qualitätssicherung, die Qualität der jeweiligen Grundschule misst. Und das kann man nur von oben herab, also von unten das falsch rum. Also das kann man ja nur systemisch entwickeln, indem man das ganze System der Qualitätsentwicklung reformiert. Und ich hoffe, dass das Berli das mit sich führt.
Damit wären wir jetzt wieder relativ weit am Anfang des Gesprächs. Ja. Sie haben im Koalitionsvertrag auch die Formulierung drin, das System der Personalkostenbudgetierung, in Klammern PKB-System, wird evaluiert, um die Handlungsfähigkeit der Schulen zu stärken. Spielt ja da auch mit rein. Wie ist denn da der Stand im Moment?
Gibt nichts Neues meines Wissens.
Okay, ich würde einen Themensprung machen. Was im Moment ein ganz großes Thema ist und was ich auch bei Ihnen persönlich wahrnehme, was ein ganz großes Thema ist oder für Sie wichtig ist, ist die Frage, wie beschulen wir eigentlich die Jugendlichen, die hierher kommen als Geflüchtete? Ja. Da haben wir jetzt im Moment die Situation, dass diese Kinder und Jugendlichen sozusagen in ihren Einrichtungen beschult werden sollen, parallel beschult werden sollen. Da gibt es dann die große Diskussion darum. Wie ist da im Moment der Stand?
Also das, sind Sie zufrieden damit? Dieses in Einrichtungen beschult werden, trifft ausschließlich auf Tegel zu.
Ja.
Oder primär auf Tegel zu. Wir haben ein, zwei Ausnahmen in der Stadt sonst. Und damit ist es eine absolute Notmaßnahme, weil man auch wir sonst nicht wüssten, was wir mit Tegel machen sollen. Deswegen muss man sowohl in Tegel das System weiterentwickeln und es zurückführen zu einem System, wo Willkommensklassen und Regelklassen an einem Standort sind. Aber vor allen Dingen muss man in der Breite, wenn man die Gemeinschaftsunterkünfte errichtet, von vornherein das System so planen, dass zusätzliche Schulkapazitäten so geschaffen werden, dass die geflüchteten Kinder und Regelkinder zusammen beschult werden. Und das ist für mich ein Kernpunkt, den die Taskforce Geflüchtete schaffen muss. Also wenn jetzt neue Standorte beplant werden.
Ist der politische Wille dafür da?
Bei wem?
Bei der Koalition?
Es gibt keine einheitliche Meinung innerhalb der Koalition dazu.
Also, ich
also das ist einer der wirklich härtesten Knackpunkte jetzt in unserem Themenfeld sozusagen so. Also da sind wir nicht einer Meinung.
Also das ist ein Thema, was mir tatsächlich auch selber Kopfzerbrechen bereitet, weil wir führen ja immer wieder auch diese Diskussion über Integration, also nicht nur über die Frage von Beschulung, sondern auch über die Frage von Integration. Ja. Und man kann ja Jugendlichen jetzt nicht, also man gibt ja Jugendlichen überhaupt nicht die Möglichkeit, sich zu integrieren oder teilzuhaben, wenn sie eigentlich 24/7 immer am selben Standort sind.
Genau.
Unter anderen Menschen, die halt irgendwie geflüchtet sind und selber nicht in dieser Gesellschaft
gekommen sind. Und sozusagen, und ich weigere mich so zu tun, als ob die einzigen beiden Alternativen sind, wir beschulen entweder nicht oder wir beschulen in Einrichtungen. Ich behaupte, das geht auch anders.
Vorschlag?
Habe ich mehrfach an verschiedenen Stellen halt auch unterbreitet. Das ist genau das, was ich gemeint habe. In dem Moment, wo ich eine Gemeinschaftsunterkunft errichte, muss ich auch eine Fläche sicherstellen, sozusagen, auf der ein neuer Filialstandort einer Schule entsteht, in der sowohl Regelklassen als auch Willkommensklassen sind. Aber das muss von vornherein so geplant werden. Ich plane Unterkunft, ich plane den Schulstandort, der aber nicht nur für Geflüchtete sind, sondern halt für Regelklassen und geflüchtete Klassen zusammen. Das muss man aber wollen.
Okay. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, und ich habe da keine Antwort drauf bekommen, vielleicht haben Sie eine. Es geht um die Schulpflicht von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die hierher kommen. Ich bin auf einen Leitfaden zur Integration gestoßen der Senatsbildungsverwaltung, der ist vom letzten Jahr. Da gibt es den Satz, für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche und junge Erwachsene gibt es außerhalb der Allgemeinbildung diverse Angebote zur Sprachbildung, zum Erwerb von Schulabschlüssen, zur Berufsvorbereitung und zur Berufsbildung. Beratender Ansprechpartner dazu ist die Jugendberufsagentur. Das impliziert für mich jetzt, dass Kinder, deren Schulpflicht endet, auch ohne Schulabschluss entlassen werden aus der allgemeinbildenden Schule, wenn sie dort bereit sind.
Die kommen ja gar nicht.
Oder verstehe ich es falsch?
Ja, nee, also es geht einfach darum, das betrifft ja geflüchtete Kinder gleichermaßen wie Kinder aus dem Regelsystem raus. Was mache ich mit dir, wenn du 16 bist? Ungefähr. Und sozusagen, und das da geht es eben um das berufsbildende System, was wir da haben.
Das ist klar. Die Frage, die ich mir noch stelle, also jetzt erstmal so ein Beispiel. Also da kommt jemand mit 15 hierher, kommt ins Regelsystem, kommt in eine Willkommensklasse und schafft es aber nicht, so schnell Anschluss zu finden, dass er oder sie sagt, ich kann jetzt hier noch einen Abschluss machen. Das heißt also, der Jugendliche wird dann nach Ende der Schulpflicht in jedem Fall aus dem Regelschulsystem entlassen.
Aus dem allgemeinbildenden System.
Aus dem allgemeinen.
Genau, der geht in IBA. Und IBA ist der richtige Ort, weil dort holst du dann den Abschluss nach.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Ist die IBA der richtige Ort? Ja. Weil die IBA wird ja in aller Regel für Jugendliche genommen, die aus anderen Gründen keinen Schulabschluss haben.
Wir werden sowieso IBA reformieren durch die Einführung des 11. Pflichtschuljahres. Wir wollten ursprünglich ein dreigliedriges System. Die Verwaltung will aktuell ein zweigliedriges System einführen. Es ist der beste aller Orte. Also ich behaupte, dass für einen 15-Jährigen besser ist in IBA mit deutlich besserer Begleitung durch Berufsanstiegsbegleiter den Abschluss nachzuholen, als noch eine Schleife im Regelsystem zu drehen.
Ganz kurz, IBA ist integrierte Berufsausbildungsvorbereitung. Ich packe es ebenfalls in die Shownotes. Das wurde jetzt zu weit führen, das jetzt hier.
Ja.
So. Das bedeutet ja aber letzten Endes, wenn Sie sagen, IBA ist der beste aller möglichen Orte.
Von den aktuell zur Verfügung
stehenden. dass diese Jugendlichen dann eigentlich, weil die IBA ja nur auf den auf die BBR, EBBR und den MSA, also bis zum mittleren Schulabschluss maximal vorbereitet, dass diese Jugendlichen eigentlich kaum eine Chance haben, eine allgemeine Hochschulreife zu erwerben?
Das stimmt nicht. Nicht? Wir haben ja also fast in jedem OSZ-Standort, den wir haben, haben wir einen allgemeinbildenden Lehrgang.
Okay, also die könnten dann innerhalb des OSZ
genau, einen Lehrgang so, sein. Zum Abitur kommen. Das heißt, also, ich kenne auch Fälle, die danach in die Oberstufe an einem ISS gewechselt sind. Mhm. Das ist ja grundsätzlich möglich, aber wir haben ein breit gefächertes Angebot an Oberstufenangeboten an Oberstufenzentren.
Okay, das ist mir jetzt tatsächlich aus diesem Leitfaden nicht so ganz deutlich geworden, sondern da war im Grunde der Verweis Ende der Schulpflicht. Wechselt dann in die IBA und die IBA bereitet maximal auf den MSA vor.
Genau, und es erklärt nicht, was danach kommt, aber sozusagen, also der Weg ist aber definitiv dann immer noch offen hin zu allen Abschlüssen.
Okay, nur halt eben mit reichlicher zeitlicher Verzögerung am Ende, sag ich mal.
Das ist aber, es gibt, also ich sage das ja als Betroffene, ich bin ja selber erst mit 14 nach Deutschland gekommen, bin genau durch diese Schleife halt gegangen. In die vulnerabelste aller Gruppen, die wir haben, ist fängt mit 14 bis 16, 17 an, weil sozusagen der Wechsel ins deutsche System sie genau zum Ende der Schulpflicht trifft. Also das bleibt auch ein harter Knackpunkt, egal wie sehr man versucht, das System durchlässig zu machen.
Deswegen habe ich auch dieses Beispiel aufgegriffen.
Ja, genau, das ist tatsächlich der schwerste aller Fälle.
Okay. Sie haben jetzt gerade den Punkt 11 des Pflichtschuljahres schon reingeworfen. Das ist auch so ein spannendes Thema eigentlich. Also die Koalition hat jetzt entschieden zu sagen, wenn Jugendliche nach Klasse 10 keine Anschlussperspektive haben, gehen sie kurz formuliert in ein 11. Pflichtschuljahr und sollen dort entweder eine berufliche Perspektive suchen oder sich beruflich orientieren. Die Durchführung soll an den OSZ-en stattfinden. Mhm. Ist das sinnvoll, mit den OSZ-en zu gehen?
Ja, weil wir ganz klar. Also wir haben ja momentan mit dem bereits erwähnten IBA schon ein etabliertes System für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer in der Allgemeinbildung BBR, EBBR nicht geschafft haben und so weiter, dann fängt sie IBA auf. Wir haben aber aktuell gar kein System, was diejenigen auffällt, die wirklich gar keinen Bock mehr auf Schule haben. Wir haben nichts. Und deswegen würden wir im Rahmen von diesem 11. Pflichtschuljahr eine zusätzliche Form von IBA einführen, was nicht eine Abschluss-, sondern eine Anschlussorientierung im Mittelpunkt hat.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen in der Morgenpost, auch den packe ich in die Shownotes. Das war ein Interview mit Ronald Ramich, einer der Vorsitzenden der Schulleiterverbände, leitet selber ein OSZ. Und er hatte im Grunde den Punkt vorgebracht, dass natürlich einem OSZ die berufliche Orientierung schwerfällt am Ende, weil das OSZ ja selber schon auf ein Berufsfeld festgelegt ist.
Ja, genau, aber deswegen müssen sie das auch gut zusammen machen. Also OSZ-übergreifend. Also ich würde mich wirklich freuen, weil das ist eine Debatte, die wird innerhalb der OSZ sehr unterschiedlich debattiert. Und es gibt sehr progressive Berufsbildner, die unbedingt das 11. Pflichtschuljahr wollen, aber eben um es neu mit Leben zu füllen. Und da vom nächsten Jahr wird es abhängen, sozusagen, ob dieses Angebot, was am Ende nur zusammen mit OSZ gut mit Leben gefüllt werden kann, ob es ein Erfolgsversprechen wird. Wir setzen jetzt den gesetzlichen Rahmen. Die qualitative Ausgestaltung muss im Rahmen des nächsten Jahres sein. Also, aber es führt kein Weg dran vorbei, dass halt die Flexibilität der Berufsorientierung, die muss erhalten bleiben. Das heißt, es geht nicht, dass du wirst einem OSZ zugeordnet und du bleibst da und das ist jetzt dein Profil, sondern es funktioniert nur, wenn man ein Konzept entwickelt, wie die eigentliche Orientierung dann auch offen bleibt, damit du den richtigen Weg für dich findest.
Werden die OSZ zugeordnet tatsächlich den einzelnen Schülerinnen und Schülern? Weil mein letzter Stand, den ich gehabt hatte, war, dass die Schülerinnen und Schüler sich das selber suchen können, das OSZ.
Ja, aber sozusagen dieses Modul ist ja noch gar nicht errichtet. Das ist ja der Prozess des nächsten Jahres. Das heißt momentan, wir werden ja erst das Gesetz verabschiedet, was dann den Auftrag gibt, im Laufe des nächsten Jahres die neue Form von IBA überhaupt mit Leben zu füllen. Und wo du dann am Ende eingeschrieben bist und wie diese wie das 11. Pflichtschuljahr mit Leben gefüllt wird, das ist etwas, was wir in einem Jahr in einem Podcast vielleicht eruieren können, ob das klug gewesen ist.
Okay.
Gerne mit Herr Ramich dann.
Wir schauen in einem Jahr mal zurück. Und ich gehe auch davon aus, dass mir Herr Ramich wahrscheinlich noch 2-3 Mal über den Weg laufen wird. Der ist ja auch sehr umtriebig, immer der gute Mann. Wir haben jetzt im Moment die Diskussion, wir haben immer so ein bisschen Themenhopping heute, was im Moment auch ganz stark in der Debatte ist, die Frage um Kürzungen im Haushalt. Da wird immer wieder dieser Begriff pauschale Minderausgaben reingeworfen. Also die Senatsverwaltungen müssen Geld kürzen in ihren jeweiligen Ressorts. Mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen, dass diese Debatte nicht transparenter geführt wird. Also im Moment halte ich das für der, die Häuser machen irgendwas, die rechnen bei sich aus, wie, wo kommt das Geld irgendwie her. Aber warum wird das nicht im Plenum diskutiert?
Aber was wünschen Sie sich, wem gegenüber wünschen Sie sich Transparenz? Mir gegenüber oder Ihnen gegenüber?
Na, gegenüber dem Parlament in dem Moment. Ich kann ja zuschauen, ich kann ja reingucken. Ich stelle immer wieder fest, dass die Koalition immer wieder ablehnt, sich dazu irgendwie zu äußern, wo denn jetzt gekürzt werden soll. Dann bekommt man mit, okay, jetzt gibt es diese 310 Vollzeitäquivalente, die man rausrechnen möchte über den Profilbedarf 2. Ist das jetzt diese vorgenommene Haushaltskürzung schon oder ein Teil dessen? Oder?
Nee, das ist
also die Frage, die dahinter steht, ist, wo soll gekürzt werden am Ende im Bildungswesen?
Also das hängt nicht direkt miteinander zusammen, weil sozusagen wir das rein haushälterisch kommen wir an dieses Geld ran, auch ohne die Profilstunden. Sozusagen, aber darum geht es nicht. Das sind einfach unbesetzte Stellen. Das heißt, dieses Geld bleibt liegen. Und werden wir die PMA auch mit diesem Geld auffüllen? Ja, das werden wir. Aber dazu braucht man nicht die Kürzung der Profilstunden. Die dient eher perspektivisch dazu, an sich den Druck aus dem Haushalt zu nehmen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das eher als Vorbereitung für den nächsten Haushalt ist. Ich, was denn die PMA im Haushalt anbetrifft, die muss am Ende im Einvernehmen mit dem Parlament verabschiedet werden. Also das heißt, die wird am Ende uns auch vorgelegt. Das heißt, die Geschichte davon, dass das Parlament nicht beteiligt wird, ist eine oppositionelle Geschichte. Also sozusagen, wir haben in jedem Haushalt bisher eine PMA gehabt, sozusagen so. Und PMA heißt sozusagen, die Exekutive bereitet Vorschläge dafür vor, wie man liegen gebliebenes Geld in Anführungsstrichen sozusagen so dann am Ende dafür nutzt, um Lücken, die im Haushalt sind, aufzufüllen. Und das ist bisher auch immer eine Exekutivaufgabe gewesen, die dann erst nach einem gemeinsamen Vorschlag des Senates dem Parlament zugeführt wurde. Genauso funktionierte das, als wir R2G hatten. Grüße an die Kollegen.
Mich wunderte tatsächlich nur, also ich merke auch tatsächlich eine gewisse Nervosität bei verschiedensten Akteuren und Akteuren in der
Bundeslandschaft. Ja, aber das liegt aber tatsächlich. Sagen,
werden wir noch finanziert eigentlich?
Ja, das ist aber, die Sorge ist tatsächlich berechtigt, aber nicht im Zusammenhang mit der jetzigen Auflösung der PMA, weil das ist ein formaler Akt, sondern tatsächlich mit Blick auf die Haushalte, die noch vor uns bevorstehen. Also ich mache hier Späße, aber die Haushalte, die uns bevorstehen, die sind wirklich nicht schön. Das heißt, wir werden sozusagen, wir werden schmaler werden. Und das heißt, eine kritische Schlüsseldebatte spätestens mit dem Haushalt 26/27 wird darüber, wie sozusagen, wo und wie wird der Haushalt schmaler. Also das heißt, daran, dass wir diese Debatte auch sehr strittig alle miteinander führen müssen, führt kein Weg dran vorbei. Nur eben die Art und Weise, wie man sich jetzt an der PMA in 24 aufhängt, wo ich genau weiß, meine PMA jetzt allein im Einzelplan 10 ist kleiner als das, was Geld überbleibt, dadurch, dass wir die Stellen nicht besetzen. Also das steht einfach nicht im Verhältnis zueinander. Wir werden die 24er PMA relativ geräuschlos auflösen bei uns. Sozusagen ohne, dass man dass man das wirklich groß spürt in der Breite. Sozusagen das, was man jetzt spürt, ist der Vorgriff auf den zukünftigen Haushalt. Und da werden wir es alle spüren.
Worauf tippen Sie? Auf wen, was? Wen oder was wird es treffen am Ende?
Das ist sehr schwer. Also ohne Personal Kürzung wird es nicht gehen und das ist einer der Punkte. Also das heißt, die Tatsache, dass wir versuchen, mehr Stunden abzudecken, indem jetzt unter anderem die Referendare höher einsetzen, dass wir die Profilstunden machen. Das sind klassische Wege, wie man versucht, mit weniger Geld innerhalb des Systems zurechtzukommen. Darüber hinaus habe ich einfach schon Sorge, dass, also meine Hauptsorge ist, dass investive Maßnahmen rausgenommen werden, weil der Aufschrei da am geringsten ist. Beton schreit nicht und gleichzeitig ist er essentiell.
Also Schulbau.
In unserem Bereich. Betrifft die Investitionsmaßnahmen in verschiedensten Bereichen, aber uns auch. Und ich vermute, dass wir irgendwann auch an den Zuwendungsbereich rangehen müssen. Aber also wie?
Preisträger.
Aber in welcher Form? Das ist Kaffeesatzleserei.
Okay, was mir da tatsächlich auch aufgefallen ist, was jetzt auch schon ein paar Mal reingeworfen worden ist in diese Diskussion um Kürzungen im Haushalt, Und da hat jetzt auch ihr neuer Landesvorstand hat sich ja da sehr pointiert geäußert zu dem Thema, dass wir die, Zitat, kostenlos statt irgendwie abschütteln müssen. Was bedeutet das am Ende für BVG-Ticket für Schülerinnen und Schüler und für Mittagessen?
Ich fand die Debatte sehr müßig jetzt in der letzten Zeit, weil, also das heißt, man führt zwei völlig unterschiedliche Beispiele und lässt sie gegeneinander laufen. Das heißt, die Befürworter der Gebührenfreiheit sprechen ja über eine Familie mit, sagen wir mal, 30.000 Jahreseinkommen oder 35.000 Jahreseinkommen und sagen, es ist doch völlig legitim, sozusagen, dass die entlastet werden und kein Mensch in dieser Stadt wird, glaube ich, was anderes sagen. Und dann kommen halt die Gegner der Gebührenfreiheit und führen die Familie mit 100.000 zu Felde und fragen sozusagen so, aber warum soll ich zahlen? Warum soll ich entlastet werden sozusagen? Mit 100.000 geht's mir gut. Und das Problem ist, dass sozusagen so, man kann so eine Debatte nicht führen, wenn man diese zwei verschiedenen Fälle gegeneinander laufen lässt, weil die völlig unterschiedliche Bedarfslagen einbringen. Das heißt, ein System, was versucht, beides abzubilden, müsste die Gebührenfreiheit abschaffen, die Hürde aber extrem hoch setzen. Sozusagen, das heißt, weil ich würde behaupten, dass auch eine Mittelschicht mit 50.000 immer noch Entlastung braucht. Also eine Familie mit zwei Kindern, die von 50.000 im Jahr brauchen, bla bla. Jedenfalls sozusagen, das heißt, ich würde immer noch jede Familie in Berlin prüfen, um am Ende aber Geld nur von denen zu nehmen, die wirklich Gutverdiener sind. Das heißt, das Geld, was ich von den Gutverdienern nehme in dem Falle, entspricht überhaupt nicht dem Aufwand, den ich der Bezirksverwaltung in dem Moment zumute, um wieder in die flächendeckende Versorgung zu gehen. Und die Debatte wurde, zumindest soweit ich das wahrgenommen habe, von niemandem so geführt, dass es einfach nicht im Verhältnis zueinander steht. Das Geld, was sich auf diesem Wege erwirtschaftet, steht nicht im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich den Bezirksverwaltung zumute, die das Personal gar nicht haben, um das durchzuführen. Das ist ehrlicherweise der wichtigste Argument, warum ich nichts davon anfassen will, weil für die paar Mio, die kriege ich von woanders her.
Ich habe das kurze persönliche Beispiel zu dem Thema. Das ist jetzt schon eine Weile raus, dass unsere Kinder in der Kita waren.
Ja.
Und trotzdem sind wir jetzt irgendwie nochmal angeschrieben worden. Wir mögen irgendwie nochmal Einkommensnachweise und so weiter einreichen für damals.
Ja, das haben Sie mir erzählt. Das fand ich auch verrückt. Also 8 Jahre rückwärts.
Irgendwie total spannend. Und dann sollten wir die irgendwie einreichen. Es gibt aber, haben wir dann auch gemacht, aber es gab keine Möglichkeit, irgendwie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in dem Fachamt irgendwie telefonisch zu erreichen.
Die Menschen sind nicht da.
Weil einfach, also ich weiß, wer das bearbeitet, steht ja immer ein Name auf den Bescheiden und auf den Schreiben drauf. Aber es gibt irgendwie keine Möglichkeit, die Personen irgendwie direkt zu erreichen oder geschweige dann irgendwie anzurufen. Und da habe ich auch gedacht, okay, das ist echt,
scheinbar das war echt dünn, die Personaldecke. Genau, das war früher ja anders, sozusagen in dem Moment, wo wir tatsächlich flächendeckende Prüfung sämtlicher Familien hatten, sozusagen von Kind ist ein Jahr alt bis Kind ist 12 Jahre alt, hatte man ja permanent irgendwas, was einkommensabhängig ging. Das heißt, man hatte einen riesigen Körper, sowohl in Schulämtern als auch in Jugendämtern, die sämtliche Bescheide für alle Familien geprüft haben. Und all das wurde im System eingespart und in andere sinnvolle Verwendungen halt überführt. Und das heißt, diese Debatte ist crazy angesichts dessen, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wo wir dieses Personal hernehmen würden. Und dann müsste man eigentlich die Kosten von diesem Personal, was wir jetzt da bräuchten, gegenüberstellen dem, was wir gewinnen, wenn wir, sagen wir mal, Cut bei 70.000 machen und nur die Familien, die über 70.000 oder so verdienen, tatsächlich gestuft dann zur Kasse bitten.
Also Ihre Argumentation wäre dann, das beizubehalten.
Ja, genau, weil es wirklich, also sozusagen nicht wegen dieser dogmatischen Debatte, auch ich sage, jemand mit 100.000 im Jahr braucht diese Entlastung nicht, aber mir ist der Aufwand zu groß, um jemanden mit 100.000 rauszufischen und sozusagen, und der Großteil der Familien in Berlin haben eben mittlere Einkommen oder geringe Einkommen und sind dankbar um eine Entlastung, die sich vorzieht durch die ersten 12 Jahre des jeweiligen Kindes.
Ich habe noch eine Frage zum Abschluss hier. Die würde mich interessieren, die hatte ich eigentlich mal ganz am Anfang mit vorgesehen. Da gibt es einen schönen Satz, der Senat arbeitet pragmatisch und lösungsorientiert. Schreibt sich der Senat selber zu. Finde ich immer schön, wenn man so was über sich sagen kann. Ich habe nochmal nachgeschlagen, was im Duden, was meint denn eigentlich Pragmatismus? Pragmatismus ist eine, Zitat, den Menschen ausschließlich als handelndes Wesen verstehende philosophische Lehre, die das Handeln über die Vernunft stellt und die Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und Theorien allein nach ihrem Erfolg bemisst. Funktioniert das in einem Ressort, in dem man sich permanent mit Zielkonflikten irgendwie umgeben muss?
Also wenn ich Frau Günther Wünsch ein Kompliment aussprechen darf, dann ist es, dass sie sehr pragmatisch ist in ihrer Herangehensweise. Also das heißt sozusagen, wir haben auf einer politischen Ebene permanent Dissens. Sozusagen, das seit meiner Lieblingsbeschäftigung ist es halt, mich mit der Leitung der Senatsverwaltung zu streiten. Aber was ich hier anerkenne, ist, dass sie pragmatisch versucht, Probleme zu lösen. Und das ist ehrlicherweise eine der wichtigsten Sachen, die man in der Leitung so eines Hauses auch machen muss.
Genau, weil das ja zwei verschiedene Ebenen sind. Also die eine Frage ist halt, wie führt man eine Verwaltung? Und da kann ich mir das durchaus auch mit der Definition jetzt, dass Pragmatismus da eine gute Eigenschaft ist. Aber Pragmatismus in der politischen Debatte ist schwierig, oder?
Würde ich nicht sagen, weil sozusagen am Ende ist halt, weil der Pragmatismus führt dann dazu, dass wir permanent auch Kompromisse erreichen. Also das heißt sozusagen, wir kommen viel regelmäßiger an den Punkt, wo es eine Einigung innerhalb der Koalition gibt, als dass wir in Streite auseinandergehen. Also gerade sind wir in Streite auseinandergegangen, aber sozusagen ich wette, dass wir irgendwann auch in der Folge, nachdem so wie aus dem Parlament Patella zerschlagen haben, dann, dass wir dann auch irgendwann eine Einigung erreicht haben. Und das ist das, was ich unter Pragmatismus an der Stelle verstehe, ist, dass am Ende der Vorteil für das System wichtiger ist als das Beharren auf dem eigenen Punkt. Und das ist einer der Punkte, die uns wirklich einen innerhalb der Koalition.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Aus 11. Pflichtschuljahr kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Dann würde ich einfach sagen, erstmal an der Stelle danke für die Zeit und für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge geht's. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, um Inklusion. Und wenn Sie mögen, schalten Sie gerne wieder ein. Bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.